Hallo meine lieben Live-People, willkommen zu eurem, ich hoffe, eurem neuen Lieblingsformat. Auf jeden Fall ist es mein Lieblingsformat und das Lieblingsformat meiner Gästinnen, die ich einlade dazu. Angriff der Klonkriege, wir schauen uns diverse Klone von Spielen an. Ist Klon jetzt ein schlechtes oder ein gutes Wort? Wir finden es jedes Mal herneu heraus. Und heute machen wir mit einer Reihe weiter, die eigentlich nur eine Quintessenz auf ein T-Shirt drucken würde, denn Krieg bleibt immer gleich und daran ändert sich auch gar nichts. Er wird nur abgedrehter, das ist irgendwie der Unterschied dazu. Und deswegen reden wir heute über Fallout-Spiele und Fallout-Klone, gute und schlechte, mit dem lieben Detailliebe. Sehr cool, dass du da bist, Matze. Hi.
Hi, hi, servus. Ja, nach den Gothic-Klonen kommen die Fallout-Klone. Bin sehr gespannt, was diese Listen für uns bereithalten.
Denn diverses, ich merke nämlich jedes Mal, so je komplexer das Spiel ist, desto schwieriger tun sich die Listen. Das ist, glaube ich, das schlimmste Mal, war das bei Bioshock, wo irgendwie alles mit reingefallen ist. Fallout ist auch noch mal ein sehr interessanter Fall, weil das ist halt eben nicht nur Postapokalypse, das ist schon ein bisschen spezieller, was mich dann zu der Frage bringt. Matze, der du ja auch Fallout 3, New Vegas, wir finden bestimmt heraus, ob du alle Fallouts im Schlaf gespielt hast, aber was macht für dich ein Fallout-Spiel aus?
Ich finde allein die Frage zu beantworten schon unglaublich schwer. Ich glaube, das Erste, was man sagen kann, und das wird jetzt schon hier auf der Liste gleich ganz anders kommen, aber das Erste, was ein Fallout ausmacht, ist natürlich eine Postapokalypse, oder? Also das Erste, was ich mit Fallout verbinde, ist Atomkrieg und im Grunde dann Gesellschaften, die sich aus den Trümmern entwickeln, was ja auch ein bisschen den Reiz ausmacht und was ja auch immer so ein bisschen den Raum gibt, für die Entwickler auch ein bisschen was Humorvolles oder Abgedrehtes reinzubringen, weil ich meine, nach so einem Atomkrieg können schon mal seltsame Dinge passieren. Strahlung kann zu seltsamen geistigen Einfällen führen und so weiter und so fort. Das heißt, Fallout ist aber für mich auch immer so ein bisschen Humor. Auch trotz total tragischer Atomwaffen gehört das für mich irgendwie auch dazu. Also es gibt kein Fallout-Spiel, wo ich nicht mal eine Weile grinsend vorm Monitor sitze. Aber gameplaymäßig wird es dann schon wieder komplizierter, weil wir hier ja diesen Transfer haben. Ne? Also die ersten beiden Teile waren ja noch ganz anders als die neueren Teile. Und letzten Endes sind wir jetzt sogar schon beim Online-Spiel angekommen. Also ich finde es gameplaymäßig gar nicht so leicht, was ein Fallout ausmacht. Was man sagen kann, auf jeden Fall eine offene Welt muss sein. Eine gewisse Progression, also typische Rollenspielprogression von man ist erstmal ein Hemd, das sich in der Welt schwer tut, das an verschiedenen Stellen der Welt abprallt und man entwickelt sich irgendwann aber zu dem, eigentlich dem Boss in dieser Welt. Das macht es auch aus, diese klassische, sehr befriedigende Progression, die aber Anfänger abstoßen kann. Also ich erinnere mich an meine erste Fallout-Erfahrung und das war eigentlich eher eine zugängliche. Ich war damals noch totaler Casual-Gamer und habe mir Fallout 4 gekauft zu Release. Ganz selten ist das damals passiert. Weil mein Mitbewohner gesagt hat, ich soll es mir doch mal kaufen, er würde es gerne sehen. Er hat nämlich selbst nicht gespielt, aber er hat davon rüber gelesen und dachte, das ist bestimmt geil. Und dann habe ich mir das gekauft und ich habe damals vor allem sowas wie Assassin's Creed oder Far Cry gespielt. Also ich war so vom Schwierigkeitsgrad jetzt nichts gewohnt. Und ich bin auch keine Rollenspielprogression gewohnt gewesen, wo man sich erst behaupten muss. Und ich weiß noch, wie ich da mit meinem Baseballschläger in irgendwelche Ghoul-Horden gegangen bin und dachte, gut, jetzt werden da irgendwelche schönen cinematischen Kampfsequenzen abgespult und ich baller die jetzt ins Jenseits, also ins noch weitere Jenseits. Die sind ja irgendwie schon tot. Und dann bin ich halt fleißig vor mich hingestorben. Und wenn man so möchte, wenn ich es jetzt so im Rückblick betrachte, war das vielleicht sogar mein Einstieg in die Rollenspiele, Fallout 4. Jetzt spiele ich die andauernd. Auch
noch ausgerechnet Fallout 4 als Einstieg in die Rollenspiele.
Komisch,
boah, geil. Das wäre ja so, als ob du in einem Gebäude den Hintereingang nehmen würdest. Oder weiß ich nicht, keine Ahnung, ob du durch die Kanalisation durch den Keller in die Lobby kommst, komplett verschmutzt. Also Fallout 4, du armer Kerl.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber dafür gab es da auf jeden Fall so eine gute Leiter aus der Kanalisation raus. Und es war jetzt, glaube ich, nicht so der härteste Einstieg. Es war vielleicht auch ganz gut. Es war jetzt nicht so abschreckend schwer. Es war schwer für jemanden, der es gar nicht gewohnt ist. Heute fände ich es wahrscheinlich abartig leicht. Aber so als Brücke zwischen Assassin's Creed und Gothic zum Beispiel oder so, ist es eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Stück gewesen.
Danke auf jeden Fall für diese Mindmap, die du gelegt hast, wie du und Fallout aufeinander getroffen seid, durch den Hintereingang, durch die Kanalisation oder durch den Eingang mit den Mitarbeitenden, völlig verschwitzt durch die Küche. Ja, wir nehmen uns hier die härtesten Fälle und Fallout ist ein wirklich sehr schwerer Fall. Festgehalten hast du schon Postapokalypse. Ich würde aber auch da immer, ne, es ist nicht eine, es ist nicht die, also nicht alle Postapokalypsen sind Fallout-Apokalypsen. Und ich bin mal tatsächlich auf irgendeinem Interview über einen interessanten Satz gestolpert, dass im Entwicklerteam bei Fallout vor allem von zwei Schöpfenden die ultimative Depression auf die ultimative Euphorie trifft. Und dass es immer dieser Clash beider Gefühle ist. Und das sehe ich auf jeden Fall. Ne? Alles wird immer in Fallout ausgeglichen. Und bei was ich beim Fallout auch immer dran denken muss, das hattest du jetzt mit den Fraktionen schon angesprochen. Ja, es gibt diverse lustige Gangs auch in GTA, aber es gibt auch diverse lustige Gangs und Fraktionen in Fallout. Und ich muss immer an das Wort Karneval denken. Ne? Es ist halt so herrlich abgespaced und alle sind irgendwie kollektiv wahnsinnig geworden, nachdem die Bomben gefallen sind. Das ist schon sehr wichtig, der Humor, ne? Gameplay hast du schon gesagt, ne? Rundenbasierte war es auf jeden Fall in den ersten, dann war es die First Person oder physische Waffen ab dem dritten. Der Watts-Modus hat so ein bisschen das Rundenbasierte nochmal mit reingebracht. Das wird heute ein knackiger Fall. Womit ich schon zum ersten Kandidaten komme, den ich gespielt habe, von dem ich nicht weiß, ob du ihn gespielt hast, weil es so ein bisschen als das, ist es das Fallout 5, bevor wir wirklich Fallout 5 bekommen? Atomfall von Rebellion, März 2025, dieses Jahr erschienen. Hast du das gespielt?
Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es verfolgt. Ich mag das Setting sehr gerne von dem Spiel. Also ich finde, es sieht an sich erstmal cool aus. Ne? Wir bewegen uns ja da in Großbritannien, wenn mich nicht alles täuscht. Ich rufe jetzt hier nochmal die Steam-Seite parallel auf. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe die Screenshots gesehen und hatte irgendwie das Gefühl, das habe ich alles schon mal gesehen. Und das hat es für mich so ein bisschen unattraktiv gemacht, weil es auch gleichzeitig jetzt nicht überragende Wertungen bekommen hat. Dachte ich, ja, will ich jetzt in Anführungszeichen ein schlechteres Fallout spielen? Oder will ich vielleicht doch irgendwas ausprobieren, was noch ein bisschen kurioser oder mutiger ist? Und das ist deswegen auf so diese Liste irgendwann vielleicht mal im Sale gelandet. Jetzt würde mich aber sehr interessieren, welche Erfahrungen du mit dem Spiel gemacht hast.
Das ist so ein Spiel, das mich gelehrt hat, dass eine Vorschau und ein Test zwei komplett verschiedene Dimensionen abbilden können. Und dieses Spiel funktioniert für eine Vorschau-Dimension. Ne? Wenn du die ersten 90 Minuten spielst, und das war mal der Fall auf einer Gamescom, und ich war total begeistert, wie schwer dieses Spiel eigentlich ist, weil das erfüllt definitiv diesen Standard, von dem wir gesprochen haben. Du bist ein halbes Hemd und kriegst voll auf die Schnauze. Und ab dem Test hat sich gezeigt, diese ersten 90 Minuten sind leider das Beste am gesamten Spiel, weil danach dieses Spiel immer komplett zerfällt. Also das wirkt am Anfang, wenn du rausgelassen wirst, denkst du, oh Gott, ist das bedrohlich. Oh Gott, ist diese Welt riesig. Oh Gott, gibt's bestimmt hier spannende Geschichten. Wie werde ich das nur überleben? Und je weiter du kommst, merkst du, sobald du hinter diese Pappfassade trittst, merkst du so, ach ja, die Fraktionen sind gar nicht so gefährlich. Und hier ist ein Hochsicherheitsgefängnis, aber so schwer einzubrechen ist es auch nicht. Da ist ein Riesenroboter, ich sollte den niemals angreifen. Aber okay, wenn ich ihn jetzt sehr oft abgeknallt habe, dann geht er kaputt und er bleibt immer an der Mauer hängen. Und das ist so ein bisschen schade. Okay. Vor allem.
Das heißt, die Survival-Elemente werden selbst, also torpediert es sehr schnell selbst.
Du kannst jedes Mal nach jeder halben Stunde kannst du einen Knopf ausschalten, dass ein Element rausfliegt oder nicht mehr relevant ist. Das ist echt super schade. Und was mich am meisten gestört hat, denn gerade bei Rollenspielen, ja, wir müssen Skillpunkte setzen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist Rollenspiel wichtig, dass ich Geschichten erlebe in einer Welt, dass ich in die rein stolpere und dann eine Rolle darin spiele. Und auch dieses Spiel deutet an, das zu haben, hat es aber nicht. Weil, das, ich gebe dir nur ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Du kommst in ein Dorf, was von Militär überwacht wird. Ne? Die wollen nicht, dass die zu nah an die Radioaktivität rankommen. Ja, England hatte auch seine eigene Atomgeschichte oder Atomunfälle in dem Fall. Nicht mit Tschernobyl vergleichbar. Und du denkst, oh, cool, da gibt es bestimmt eine Rebellion der Bürger, die sich gegen die Soldaten zur Wehr setzen. Und das findest du ein bisschen in Dokumenten und vielleicht in einem Gespräch. Aber dann war es das. Danach ist es auch nur eine Asset-Burg mit Charakteren, die rumlaufen. Und das war's. Und das hat mich mega
enttäuscht. Aber irgendwelche Geschichten muss es ja erzählen. Ne? Ich meine, wenn man halt in ein Dorf reinkommt und dann führt man ja in aller Regel Dialoge. Irgendetwas muss ja in der Welt passieren. Und ist das, was so generell passiert, durch die Bank uninteressant.
Es ist uninteressant. Es ist innerhalb, wenn du einmal einen Dialog geführt hast, dann ist die Geschichte auch erzählt und dieser Charakter ist quasi durchgespielt. Danach ist das Leben dort weg. Und ich muss sagen, jetzt im Vergleich zu einem Fallout und einem Skyrim, dadurch, dass du ja noch auf die Welt Einfluss nimmst, kannst du ja auch später wiederkommen und es erschalten sich auch neue Dialogoptionen frei. Und das ist das, was bei Atomfall mir fehlt. Sobald du mal da gewesen bist, brauchst du auch nicht noch mal wiederzukommen. Und da fehlt mir diese Dynamik. Ja. Und ne, ja, der Fallout-Vergleich ist auf jeden Fall drin. Aber das, also spielt 90 Minuten und dann lasst es bleiben. Ansonsten werdet ihr danach enttäuscht.
Und lass mich raten, das ist eine recht große Welt,
Nein.
oder? Weil das
nicht? Nee, vier okay, Gebiete. Das vier Gebiete jetzt. Und jedes Mal, wenn du in einem Gebiet gewesen bist, dann brauchst du eigentlich nicht noch mal wiederzukommen.
Krass, weil, also es bedeutet, das ist auch gar keine durchgängige, offene Welt.
Nee, es sind nur vier Gebiete, die aneinander geschraubt sind.
Interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, bei so etwas kleineren Studios, ne, also klar, Rebellion ist jetzt nicht mini, aber die sind ja schon auch so ein bisschen bekannt für so diese, ich nenne es mal diesen Grenzbereich zwischen AA und AAA und deren Spiele finde ich eigentlich nie besonders gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch so mit dieser Sniper-Elite-Reihe oder so konnte ich jetzt nie sowas mit anfangen. Also ich fand, das war auch immer so ein bisschen langweilig und gleichzeitig haben sie immer so ein bisschen versucht, mit den neueren Teilen diese Open-World-Schiene zu fahren. Man hat unglaublich viele Symbole und so weiter auf die Karte gekriegt. Und oft ist es ja bei so mittelgroßen Studios so, dass sie denken, sie müssen was sehr Großes machen und dadurch lassen sie dann die Dynamik in der Welt irgendwie einbüßen oder verwelken. Und deswegen hatte ich jetzt gedacht, das ist bestimmt eine viel zu große Welt, wo sie es nicht geschafft haben, den Orten dann Leben zu geben. Aber wenn es vier Areale sind, dann würde man ja eher denken, ist es auch von dem ganzen Skriptaufwand eher noch möglich, eine gewisse Dynamik herzustellen, dass man Orte später wieder besucht und dann geht es halt doch irgendwie nochmal kreativ weiter. Dass das jetzt trotz kleiner Welt nicht vorkommt, ist ein bisschen schade. Und dann scheint es so ein bisschen so ein Augenwischereispiel zu sein, ne? Weil wenn man sich, ich bin jetzt wieder auf der Steam-Seite, wenn man sich die Screenshots anguckt, da denkt man eigentlich die ganze Zeit, dass es sieht mega geil aus. Also so da, ne, diese roten Telefonzellen, du bist irgendwie in irgendeinem Minenbergwerk in England und hast, also es sieht richtig interessant aus. Aber genau was du jetzt sagst, ich hatte irgendwie so ein ungutes Gefühl bei diesem Spiel. Also irgendwie wirkt es auch so ein bisschen überambitioniert vielleicht. Und man ist ja durch Fallout auch eine gewisse Qualität gewohnt und dadurch, dass jetzt nicht alle Leute gerufen haben, oh, das ist wie Fallout 3 oder Fallout New Vegas, ist also auch so in der Öffentlichkeit kein Hype oder so gab, habe ich es dann irgendwie sein lassen.
Es hat sich besser verkauft als erwartet. Laut Rebellion ist auch bisher lang deren erfolgreichstes Spiel tatsächlich der letzten Jahre. Nur, ich sag auch nicht, dass die Welt zu klein ist. Ich sag nur, du erlebst zu wenig darin. Also die hätten das, was die an Leben hätten einfügen müssen, hätten die noch mal verdreifachen müssen. Und dann wäre das ein gutes Spiel geworden. Ne, Größe interessiert mich gar nicht. Hier fehlt es halt wirklich an Inhalt, weil du 90% der Zeit damit beschäftigt bist, von A nach B zu laufen. Weil das halt
Und was ist die Grundprämisse? Also was ist die sag ich mal, die Hauptgeschichte? Spielt die eine Rolle oder ist es wie ein Fallout auch so ein bisschen der Weg ist das
Ziel? Ich sag mal, auch hier wieder interessante Mechanik, aber super langweilig gefüllt. Also es hättest du eine Rätselbox, die du auf einem super interessanten Weg öffnen könntest, aber wenn du sie aufmachst, denkst du dir so, oh, schade, dass ich sie aufbekommen habe. Du hast diesen Unfall mit dem Atomkraftwerk, du hast eine Amnesie, du weißt nicht, was passiert ist. Und was ich cool finde, ist, du musst über Gespräche herausfinden, quasi schon detektivisch, okay, ich sollte mir mal vielleicht dieses Labor angucken. Und in dem Labor findest du etwas, was dich wieder irgendwo hinschickt. Das ist so ein bisschen schnitzeljagdmäßig. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Die Auflösung nachher ist super komisch. Also, wie gesagt, ein Mysterium ist immer dann am spannendsten, wenn es noch nicht aufgelöst ist. Die Erwartungshaltung ist natürlich extrem hoch, je länger du ein Mysterium aufbläst. Und leider ist dann hinten raus dann die Auflösung nicht super originell.
Okay, schade. Das ist schade. Aber weil du eben auch schon von Fraktionen geredet hast, das wäre eigentlich auch noch so eine Frage. Gehören Fraktionen eigentlich auch zu Fallout?
Würde ich sagen.
Das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Weil bei New Vegas hatte ich ganz arg das Gefühl, man muss sich irgendeiner Fraktion anschließen oder sollte man muss es nicht. Aber da hat es sehr viel Auswirkungen gehabt. Bei Fallout 3 oder 4 hatte ich das aber auch schon wieder weniger. Aber es war auch auf jeden Fall möglich. Also diese Möglichkeit, sich in ein Team zu begeben und dadurch auch die Welt zu beeinflussen, ist eigentlich auch eine Grundformel. Und ich muss aber an dieser Stelle gestehen, Teil 1 und 2 habe ich nicht gespielt. Da weiß ich nicht, wie
es ist. Das ist lustigerweise der allererste Podcast, den ich jemals auf diesem Kanal aufgenommen habe, zu Fallout 2 damals noch. Das war eine Hausaufgabe. Ist natürlich, kannst du gar nicht miteinander vergleichen, ne? Rundenbasiert, erklärt gar nicht viel, du musst dich durchs Tutorial krampfen, das ist nochmal was für sich selbst, hatte auch damals noch schon sehr ernsten, sehr düsteren Ton und war natürlich sehr entscheidungsbasiert, ne? Es war alles noch nicht so actionreich, aber auf jeden Fall Story und Entscheidungen treffen, das war damals schon in dieser Dings drin. Und du hattest das ja schon bei deinem Morrowind-Video, ne? Es gibt die Leute, die schon, die Morrowind-Leute, die sagen, alles, was nach Morrowind gekommen ist, ist nicht mehr mein Elder Scrolls. Und alle Leute, alles, was nach Oblivion gekommen ist, ist nicht mehr Elder Scrolls. So gibt es natürlich unterschiedliche Lager. Und es gibt Leute, die sagen, nach Fallout 2 hat die Serie aufgehört, geil zu sein. Und ich finde, sie hatte mit 3 ihren absoluten Peak.
Ja, da hatten wir es schon drüber. Ja. Ich bin ja hier bei New Vegas, aber das sind auch andere Entwickler. Aber genau, ja. New Vegas ist für mich der Peak jetzt von den neuen. Fallout, okay, 76 habe ich nicht gespielt, aber ich, nach allem, was ich bisher weiß, gehe ich nicht davon aus, dass das Peak-Potenzial hätte. Aber gerade Fallout 2 würde mich zum Beispiel sehr interessieren, kann man das heute noch spielen?
Ja, gibt es tatsächlich bei GOG und bei Steam. Das ist kein Problem. Ich wundere mich nur, warum sie das nicht noch mal in einem neuen Bundle rausbringen oder vielleicht auch mal remaken oder so. Aber darüber denken die gerade nicht nach. Bethesda hat da seine Prioritäten gerade woanders.
Aber ich meine auch gar nicht, ob man es spielen kann, technisch, sondern ob man es spielen kann und dann auch nicht kotzt, wenn man es spielt.
Das wäre, glaube ich, ein interessanter Kandidat für eines deiner neuen Videos, glaube ich. Doch.
Ja. Ja, ich hatte auch überlegt, weil irgendwann geht diese Fallout-Serie weiter.
Ja, Ende des Jahres.
Im November, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist der ideale Zeitpunkt, ein Video zu Fallout zu machen. Deswegen habe ich überlegt, ob ich da irgendwann vielleicht mal Fallout 1 oder so angehe. Wobei man ja sagt, ne, ich spiele ja dann gerne erst den ersten, aber bei Fallout ist bei mir eh alles
bunter Salat. Durch 4, dadurch, dass du dort mit 4 eingestiegen bist.
Ja, sorry, jetzt hat es hier bei mir gerade gekracht, das war mein Stuhl. Nee, genau, und deswegen, weil 1 gilt ja auch noch mal als sperriger, ne?
Ja.
Teil 2 ist da offener.
Richtig. Welchen Eingang nehmen wir in das Universum oder in die Postapokalypse? Das ist eine berechtigte Frage. Wir sind in diese Abschweifungstunnel reingefallen, als wir uns gefragt haben, ob Fraktionen notwendig sind. Du musst damit nicht zugespammt werden, aber es sagt doch schon sehr viel über die Bevölkerung aus, ne? Ich finde es schon wichtig, weil jede Stadt irgendwie so seine eigene Geschichte, seine eigenen Charaktere hat und irgendwie auch jeder so ein Glaubenssystem hat, nicht nach Motto, also erstens, ne, was ist eigentlich passiert? Beschäftige ich mich noch mit der Vergangenheit? Was ist mir jetzt wichtig? Und das finde ich halt super spannend bei Fallout, dass es auch so was Soziologisches ist, was sich nichtsdestotrotz natürlich auch schon in den Vaults wiederfindet, weil die ja irgendwie solche Testkammern waren und jeder Vault hatte ein eigenes Experiment, was man soziologisch überprüfen wollte. Ich finde, dieses Gesellschaftliche ist unglaublich wichtig. Und ja, das Häkchen dürfte Autumn Fall setzen, weil du da auch unterschiedliche Fraktionen hast, aber ja, das ist alles so ein kleines Pastetchen. Also das schmeckt ganz gut beim ersten Mal, aber nachher solltest du nicht weiter essen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, und ich finde es auch tatsächlich wichtig, dass solche Spiele, also ich meine, die bilden eine Postapokalypse ab, das ist nun mal ein unglaublich hartes Pflaster, dann soll der Schwierigkeitsgrad das auch widerspiegeln. Und wenn du halt so wirklich so ein Setting machst und das ist irgendwie auch hier, ne, Survival-Action-Spiel irgendwie angekündigt, dann soll es einen auch ruhig mal ein bisschen in die Weichteile treten. Also ich finde, das gehört dann auch zu diesem Gefühl des Kleinfühlens eben in einer unwirtlichen Welt dazu. Und wenn du das halt nicht machst, weil du irgendwie denkst, es soll auch jeder Mensch irgendwo spielen können, ja, wir wollen auch niemanden wegstoßen, dann finde ich das schade.
Wie gesagt, die ersten 90 Minuten in Atom Fall sind die schwierigsten und danach wird es leider zu einfach. Da hätten sie
das ist halt zu schnell.
Da hätten sie deutlich mehr machen müssen. Ja. Also lustigerweise, ich habe mal Atom Fall noch mal für mein Video aufgenommen und ich hatte schon wieder viel zu viel Spaß mit den ersten 90 Minuten und dachte mir so, warum mag ich dieses Spiel eigentlich nicht? Ach ja, weil es nach den ersten 90 Minuten abnimmt. Was mich aber zu einer Frage bringt, wir haben diverse Listen im Hintergrund, wir könnten eigentlich 6 Parts darüber machen, aber fällt dir per se ein Fallout-like ein, Matze?
Mir wäre genau Atom Fall eingefallen. Aber sonst, ich glaube, wenn man jetzt Fallout 1 und 2 mitnimmt, dann würden einem schon Spiele einfallen. Also ich stolper in Steam immer mal wieder. Wenn ich jetzt einfach so unterwegs bin und ich stöber im Shop, stolper ich immer mal wieder über Spiele, die sich offensichtlich an Fallout 1 oder 2 orientieren. Ich könnte dir jetzt aber gar nicht mehr sagen, wie die heißen. Was vielleicht noch in die Frage käme, wie heißt denn das? Das ist ein bisschen Western, Top-Down-Ansicht, so auch ein bisschen Postapokalypse-Rollenspielreihe. Wasteland?
Beide berechtigt?
Wasteland meine ich, genau. Das ist auch so eine Reihe, die jetzt irgendwie inzwischen schon zu einer Trilogie angewachsen ist, die so ein bisschen an die alten Fallout-Teile erinnert. Aber so dieses Neue, das ist ja allein schon so ein großer Aufwand, ne? Das können ja eigentlich nur große Studios leisten, dass man jetzt sagt, man macht so ein Spiel wie Fallout 3 oder Fallout 4. Das lässt sich nicht so leicht kopieren wie jetzt eben in Fallout 1 oder 2, wo du jetzt auch mit kleinen Teams in der Lage bist, das technisch und assetmäßig hinzubekommen. Und deswegen würde ich sagen, ist das kein großes Thema geworden. Auch weil auch vielleicht so Rollenspiele ja doch immer noch eine Nische sind. Also es ist nochmal was anderes als Action-Adventures, wo jedes Jahr x Spiele erscheinen. So dieses komplexe Rollenspiel aus der ersten Person oder auch von mir aus auch aus der dritten Person ist ja immer noch etwas, das irgendwie so eher die Hardcore-Leute anzieht. Und vielleicht ist da so Risiko und Ertrag, möglicher Ertrag, steht vielleicht in keinem Verhältnis, kann ich mir vorstellen. Deswegen werden diese Art der Spiele selten geklont.
Ist halt ein spezieller Kandidat. Ne? Wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten, wie viele Rollenspiele kommen eigentlich noch aus Deutschland. Und da ist uns nur Drova eingefallen, gerade dieses Indie-Pixel-Gothic-like. Aber ansonsten ist es halt auch ein schwieriges Genre. Ich denke mal, Baldur's Gate 3 hat es wieder massentauglich gemacht, ist aber halt auch Fantasy. Ich glaube, auch hier gerade settingtechnisch gibt es manche Settings, die sind beliebter als andere. Und Fantasy wird immer das Beliebteste sein, weil es, glaube ich, auch das einfach zugänglichste ist. Würdest du sagen, Postapokalypse ist höher gerankt als Science Fiction oder ist Science Fiction Platz 3?
Boah, das finde ich
schwer. Ich würde sagen Platz 3.
Ich könnte auch gar nicht so Fantasy einfach so auf 1 setzen. Klar, Herr der Ringe hat das so Anfang der 2000er mit Sicherheit noch mal mehr in den Fokus gerückt. Aber wenn man sich überlegt, wie beliebt Star Wars ist zum Beispiel, würde ich auch schon meinen, dass Science Fiction auch unglaublich beliebt ist eigentlich bei den Menschen. Zum Beispiel so ein richtig gutes Star-Wars-Rollenspiel. Das ist doch eigentlich, würde man denken, das ist doch die Garantie zum Gelddrucken, ne? Aber macht auch keiner. Also ich persönlich finde Postapokalypse unglaublich interessant. Ich würde sogar für mich persönlich das auf 1 setzen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ne? Aber am Ende des Tages ist es ja ein Einzelfall abhängig, wie gut ist die jeweilige Welt umgesetzt und zum Beispiel Kingdom Come hat ja sogar dieses Rollenspiel in eine realistische Welt verfrachtet. Im Mittelalter fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Da hat man ja auch wieder gesehen, gibt es auch einen Markt, aber es macht halt niemand, weil eben der Aufwand zu hoch ist. Und weil du gerade meintest, Baldur's Gate 3 wäre so, weil hätte das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen auf die Hype oder auf die Tagesordnung gebracht. Ja, aber das hat ja auch schon wieder so hohe Standards gesetzt, dass du das schon wieder nicht mehr klonen oder kopieren kannst, weil du wirst es niemals erreichen. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch niemand kopieren, kann ich mir vorstellen. Und da haben ja auch schon Leute danach gesagt, das ist nicht normal. Da haben ja schon wirklich AAA-Entwickler Angst bekommen, dass sie jetzt daran gemessen werden zukünftig. Und dementsprechend wird es, glaube ich, jetzt kein Vorbild für viele sein, weil es quasi unmöglich ist, im normalen Arbeitsalltag eines großen Studios oder Entwicklerteams das so umzusetzen. Dann braucht man so eine gewisse Selbstständigkeit und so vielleicht auch ein bisschen Crowdfunding. Ja, so wie bei Kingdom Come ja auch, wo ja viel Fangeld dahinter war und man irgendwie so ohne großen Zeitdruck vielleicht auch in der Lage war, das Spiel zu entwickeln, dass man wirklich als Vision irgendwo als Blaupause vorher ordentlich ausgearbeitet hat.
Ist das, was du letztens schon angesprochen hattest, diese Leuchtturm-Geschichten aktuell, ne? Dass manche Spiele halt wirklich krass herausragen, sie aber sehr schwierig zu kopieren sind, weil sie eben sehr speziell sind und sich keiner traut, das zu probieren, weil es ja auch das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass man das nicht toppt und auch nicht nochmal genauso hinbekommt.
Ja. Und es gibt ja auch wirklich kaum noch, also auch AAA, man sagt ja immer, AA-Spiele sind so am Aussterben, ne? Weil irgendwie die Studios haben es alle so schwer. Aber ich finde, selbst AAA ist eigentlich fast am Aussterben. Also es gibt nur noch ganz wenige ganz große. Das ist eine total seltsame Entwicklung, die man gerade hat. Jetzt GTA wird man natürlich wissen, GTA 6 wird ein Hit werden. Aber welche großen Spiele mit einem großen Budget, die so rauskommen, haben denn noch Erfolg? Das kannst du wirklich, also es sind vielleicht 10%. Und ganz viele 100 Millionen Euro Budget-Spiele gehen gerade baden. Weil du musst auch heute irgendwie herausstechen, um gekauft zu werden. Und da wären wir jetzt wieder, ne, beim Thema Abo-Modelle, Verfügbarkeit von Spielen. Man kauft sich kein mittelmäßiges Spiel mehr. Man hat einfach zu viele Möglichkeiten, auch billig okay eine Spiele zu spielen, glaube ich.
Der Zugang zu Spielen ist extrem erhöht. Ne? Wir haben Zugriff durch unsere Abo-Modelle auf sehr viele Spiele und unsere Ansprüche steigen halt immer höher. Ne? Das ist halt wirklich die Sache. Befinden wir uns nicht selber gerade gewissermaßen in einer Postapokalypse des Gamings? Ist das der neue Videospiel-Game-Crash von 1984?
Ja, irgendwie, ne? Und Free-to-Play. Und Free-to-Play. Das heißt, gerade so die Generation, die nachkommt, die spielt eh diese ganzen Singleplayer-Erfahrungen nicht mehr.
Und ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel entdeckt, dass die dass momentan der Trend so aussieht, also gerade bei der nächsten Generation, nicht mehr unseren, sondern der danach, die jetzt auch gerade anwächst, dass wahrscheinlich Menschen nur noch ein einziges Spiel spielen und dann dabei bleiben und hin und wieder mal für ein paar Stunden auch mal was anderes spielen, aber dass man so Kerngames hat. Und das finde ich interessant, gerade genau, wenn du dir so mal Twitch-Channels anguckst, welche Kategorien immer unter den Top 5 sind. Das sind halt gerade auch Spiele von 2000 irgendwann, der League of Legends oder so. Also es ist höchstwahrscheinlich so, dass wir gar nicht mehr so viel springen werden und dass man nur noch bei einem Spiel bleiben wird. Und das würde wiederum den Entwicklern eigentlich in die Karten spielen, dass sie sagen, ja, wir müssen auf Live-Service-Games setzen, weil sobald du mal eine Person irgendwo mal in einem Game gefangen hast, dann ist es klüger, sie dort zu lassen, anstatt sie noch mal fünfmal umziehen zu lassen, weil die das heutzutage einfach nicht mehr kann.
Ja, absolut. Und deswegen versuchen ja auch wirklich gute Singleplayer-Studios immer mal wieder Fuß zu fassen in diesem Bereich. Meistens scheitern dann, aber da liegt halt auch das meiste Geld. Wenn du dann halt wirklich da mal einen Hit platzieren kannst, dann hast du ja über ein Jahrzehnt oder so auf jeden Fall fließende Einnahmen die ganze Zeit. Auf jeden Fall klingt es nach düsteren Zeiten für Leute wie mich und dich, die gerne Singleplayer-Erfahrungen spielen und eigentlich eine gute Story erleben wollen. Ne? Früher jedes Jahr neues GTA, jetzt alle 10 Jahre neues GTA, weil 9 Jahre lang der Online-Modus ausgeschlachtet wird. Es ist schon nicht die besten Zeiten, aber der Backkatalog ist sowieso so groß und der Pile of Shame, dass ich wahrscheinlich trotzdem bis zu meinem Lebensende genug habe.
Und ich habe auch diverse Spiele von in den 2000ern verpasst. Ne? Deswegen, ich glaube, zum Nachholen haben wir immer genug haben, gerade wenn wir es einfach nicht auf dem Schirm haben, weil so vieles erscheint. Aber dann bewege ich mich lieber in der Retrospektive als in deiner Perspektive, die in die Zukunft guckt. Falls ihr Bock auf mehr solcher Gespräche habt, weil sich dieses Fallout-Klone langsam in einen leichten Matze-Michael-Talk entwickelt hat, schaut gerne bei Steady und der YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Wir haben nämlich ein Format, wo wir ganz viel über unser Gaming-Privatleben sprechen und deswegen, das war ein unfreiwilliger Auszug in diese Richtung. Sehr viel, sehr, sehr danke dafür.
Ja, passiert.
So sind wir beide nun mal. Ich möchte mit dir noch über Spiele, die angeblich wie Fallout sind. Und da haben wir natürlich auch schon auf Gothic uns Listen angeguckt, die kompletter Schwachsinn sind, aber trotzdem bestimmt lustig sind. Ich bitte dich mal mit mir in Fanatical reinzugucken.
Fanatical. Das ist eine. Okay. Also, was ganz sicher kommt, ist natürlich Oblivion Skyrim, ne? Das ist das Erste, was mir natürlich einfällt. Aber ich bin gespannt.
Ja, aber da würde ich auch sagen, es ist was komplett anderes, ne? Also wenn ich die Postapokalypse so, kann ich dich nicht ins Fantasy schicken. Also das würde ich nur sagen, ja, ich möchte mal mehr Bethesda-Spiele spielen. Ja, dann spiel eben Bethesda-Spiele. In einer Reddit-Suche tauchte zum Beispiel, bevor wir gleich in Fnatic reingehen, tauchte zum Beispiel die Metro-Serie auf. Wie viel Kontakt hast du mit der Metro-Serie gehabt?
Gar nicht viel. Ich habe den Roman.
Gut, sehr gut, ja.
Aber ich habe tatsächlich die Reihe, also ich habe den ersten Teil vor sehr langer Zeit angespielt, aber habe dann auch nach einer halben Stunde hingelegt. Das war so ein Fall von Kumpel ist zu Besuch. Wir haben geguckt, was in meiner Xbox-Bibliothek an irgendwelchen Ex-Geschenktiteln so rumkeucht und fleucht. Und dann haben wir Metro angeworfen und haben es uns kurz angeschaut. Ich habe es dann aber nicht weiter verfolgt. Ist aber ein Spiel, das sich auch immer mal wieder gewünscht wird. Aber bei mir ist es so, ich habe jetzt erstmal Stalker auf der Liste. Das ist auch etwas, das mit Sicherheit mit Fallout irgendwie in Verbindung zu bringen ist. Postapokalypse, Ukraine und so. Und das steht für mich so ein bisschen, oder Metro steht für mich in der Tradition von Stalker. Und um das alles ein bisschen besser zu begreifen, habe ich jetzt eher Stalker für mich so für dieses Jahr zumindest noch auf der Liste. Aber Metro, ja, ist natürlich irgendwie cool. Aber ich bin ja gar nicht so der Shooter-Fan. So Open World ist was anderes für mich nochmal als levelbasiert. Bioshock hat das jetzt ein bisschen geändert, weil Bioshock fand ich ganz arg toll. Da bin ich jetzt ein bisschen toleranter geworden.
Ich finde es lustig, dass du eben noch gemeintest, ne, Wasteland in den Raum zu werfen, was tatsächlich der Vorgänger von Fallout war, denn das erste Wasteland ist älter als das erste Fallout. Das heißt, damit ist Fallout eigentlich ein geistiger Nachfolger von Wasteland. Und ich es auch interessant finde, dass du ja eine Metro jetzt mit Stalker in Bezug gebracht hast. Da sehe ich auf jeden Fall auch eine Verwandtschaft. Ich würde Stalker eher mit einem Fallout in Verbindung bringen, gerade wegen Open World, gerade wegen Fraktionen, gerade wegen postapokalyptischen Flair, wobei natürlich die gute Laune irgendwie in Stalker fehlt. Metro kam tatsächlich vor kurzem schon mal in einer Klonserie bei mir vor, dass der liebe Steve Wonnix das eher mit in Bioshock in Verbindung bringen würde. Und da sehe ich auf jeden Fall den Bezug Bioshock zu Metro, klaustrophobische Shooter. Ich würde Metro ehrlich gesagt nicht für Fallout-Fans empfehlen. Da fehlt mir die Open World, da fehlen mir die Fraktionen und es ist auch extrem düster. Ja.
Ja, ist mit Sicherheit düsterer als Fallout, das stimmt. Aber ich finde, wenn man jetzt sich ein bisschen Gameplay anguckt, hat es schon so eine gewisse, also eine gewisse Ähnlichkeit, so rein im Visuellen mit Fallout. Aber klar, es ist halt ein storystarker, linearer Shooter, der eben vor allem diese Geschichte erzählen möchte. Das hat er mit Bioshock gemeinsam, wobei Bioshock ja auch, wenn man so möchte, wie Fallout wiederum auch so eine Skurrilität in sich leben hat, die das Ganze oft auf eine komische Art, ja, surreal macht, aber auch auflockert. Also dieser Humor steckt wiederum in Bioshock,
Ja.
finde ich auch drin. Und ich glaube, den tippe ich jetzt mal, würde ich in Metro nicht vermuten.
Nee, Metro ist halt übelst, übelst, übelst düster. Und ja, ich würde Bioshock-Menschen Fallout empfehlen und umgekehrt, aber nicht Fallout-Menschen direkt Metro. Genau. Super, wir werden einen riesen Familienbaum aufmachen, wer mit wem hier irgendwie verwandt ist, beziehungsweise wer man
Ja,
zu
ich
wem
glaube,
schicken
das ist
soll.
wirklich interessant. Ja, Schwibschwager und so
Das
gibt's dann
ist
auch
super
noch.
interessant. Ich bin mal mit dir bei. Gut, Metro können wir halt raus. Also, Metro kann man diskutieren, würde ich eher nicht so sehen. Ich habe dir auch ein paar Sachen mitgebracht, die ich definitiv bei Fallout sehen würde, wegen der Abgedrehtheit. Wir haben jetzt hier noch Frostpunk, was dir nach wie vor als RTS oder sagen, nicht als RTS, sondern eher als dystopischer Tycoon würde ich es dir als Aufbauspiel empfehlen. Ja, trifft für mich die Postapokalypse, trifft mich diesen Steampunk, dieses Steampunkige, weil das habe ich auch in Fallout so ein bisschen, ne, dass man aus Schrott irgendwas noch zusammenbastelt, würde ich aber nicht in
Ja.
Bezug zu Fallout setzen, ehrlich gesagt.
Nee, hätte ich jetzt auch gar nicht in eine Schublade gesteckt. Ist ja auch, also das soll ja auch wirklich richtig frustrierend sein. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der große Fan von diesen 11-Bit-Games. Ich finde sie grundsätzlich von der Prämisse unglaublich interessant, weil sie sich eben auch trauen, die sehr düsteren und negativen Aspekte einer Gesellschaft abzubilden. Aber gleichzeitig bin ich niemand, der diese Pille in seiner Freizeit gerne schlucken möchte. Auch hier das War of Mine zum Beispiel habe ich gespielt und das war mir alles zu heftig. Und bei Frostpunk ist es ja auch so, dass du quasi gezwungen wirst, zum Beispiel Kinder zur Arbeit zu
Das
schicken oder eben
ist, ich
der.
kann runterzählen von 3 auf 0. Was ist das erste Beispiel, was bei Frostpunk kommen wird? Es ist immer die
Die Kinder, ne?
Kinderarbeit.
Ja, Kinder sind so eine Sache. Die meisten Videospiele wissen auch, warum sie keine Kinder haben. Die meisten düsteren Spiele. Und ich kann mir vorstellen, dass das einen unglaublichen Reiz haben kann, aber nicht für mich.
Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Mal gucken, wohin dich deine Retro-Trips führen werden. Ich möchte dir ein Spiel zeigen, das ich entdeckt habe bei meinen Recherchen. Das nennt sich Outer Guess. Und
Outer
eine
Guess.
ganz komische Schreibweise.
Das habe ich noch nie
Nee, ich
gehört.
auch nicht. Habe ich aber durch meine. Es finde ich interessant, worauf welche Spiele man stößt, wenn man mal Fallout-Klon fragen würde.
Also Benzin ist leer
Benzin ist leer,
quasi.
weil ich sag dir, hätte ich nicht nach Fallout-Klonen gesucht, hätte ich dieses Spiel niemals, niemals, niemals entdeckt. Rezensionen 45 Stück. Das ist ja süß. Ego-Perspektive,
Boah, ich liebe sowas, ich liebe
wir
sowas.
knallen Ego-Perspektive, wir knallen irgendwelche merkwürdigen Viecher ab, während wir nach Sprit suchen müssen, um unsere postapokalyptische Reise fortzusetzen. Es sieht
Ach du
super
Schande, wie sieht
interessant
das denn
aus.
aus?
Ja.
Das ist ja mega seltsam. Boah, wie beschreibt man das jetzt? Das sieht eigentlich ein bisschen so aus an manchen Stellen, als würde ich versuchen, im Paint mit dem Pinsel freihand zu zeichnen. Das ist jetzt ein bisschen fies, aber es kommt gleich so ein bisschen Browser-Game-Stimmung auf, oder?
Finde ich auch. Aber es erfüllt auf jeden Fall für mich das Rundenbasierte in Fallout. Also das Häkchen können wir setzen. Es
Ja.
hat diesen skurrilen Charme. Es ist so, es ist nicht. ist es trashig oder ist es nicht trashig? Ich finde, mein Gehirn pendelt gerade die gesamte Zeit. Also ich finde es irgendwie interessant, aber gleichzeitig auch irgendwie trashig.
Also ich habe gerade die ganze Zeit auch ein bisschen Angst und ich gucke mir nur Screenshots an, einen epileptischen Anfall zu kriegen. Also es ist schon auch so ein Spiel, wo sehr grelle Neonfarben hintereinander geschichtet werden. Verschiedenster Art, ja, so giftgrün zu seltsam rosa, lila und so weiter. Es ist schon für die Augen, wenn sich da noch was bewegt. Ich weiß nicht, ob ich da nicht nach 30 Minuten quasi allein, um die Augen zu schonen, ausschalten muss. Aber gleichzeitig ist es eine ein bisschen makabre Anziehungskraft, die davon ausgeht. Und ich liebe es eh, mich in den Steam-Keller zu begeben. Also so diese Spiele unter 100 Bewertungen und da mal zu gucken. Irgendwo, ich weiß nicht, ich habe da manchmal so eine Goldgräberstimmung. Ich denke mir manchmal, da muss es Schätze geben, die noch niemand gefunden hat. Meistens stellt sich übrigens heraus, nein. Die meisten Dinge sind keine Schätze, aber es gibt sie bestimmt. Und das, ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber die Fallout-Verbindung kriege ich jetzt noch nicht so raus. Klar, ist irgendwie Postapokalypse, aber es sieht auch ein bisschen so JRPG-mäßig aus, oder? Die Gegner stehen so vor einem und man plant dann die Attacke wahrscheinlich abwechselnd. Das sieht so ein bisschen auch, hat so leichte JRPG-Anleihen auch, finde ich.
Finde ich lustig, weil tatsächlich befindet sich ja gerade ein Fallout-eskes RPG bei New Blood Interactive und die sagen permanent, dass sie sich an JRPGs orientieren. Ich finde, dieses Spiel erinnert mich dann vor allem an Fallout 3, wenn ich im Reds-Modus halt Gegner anvisiere und dann diese Wahrscheinlichkeitsangriffe ausführe. Also ich erkenne auf jeden Fall die Parallelen. Ich lese dir mal eine Rezension vor aus dem Steam tatsächlich von Pupor Albedo, der davon sehr angetan ist. Was passiert, wenn man den Full-Metal-Humor von Full Throttle mit einem rundenbasierten Kampfsystem mischt, das an das WOTS-System in Fallout erinnert? Ha, diese Person denkt wie ich, die denkt wie ich. Und das Ganze zu einer grafischen Ästhetik für mich, die wie die Mischung aus einem Adult Swim-Cartoon, ja stimmt, an Rick and Morty musste ich auch gerade denken, und Newgrounds-Animationen aussieht. Kampfmechanik macht genug Spaß, kleine Kritikpunkte sind, es ist sehr viel Liebe und Sorgfalt in dieses Spiel gesteckt, und wo ist jetzt der Kritikpunkt, mein Freund? Hat er den Kritikpunkt wieder Lob versteckt. Das ist natürlich fies. Repetitiv. Es wird irgendwann nach 20 Stunden repetitiv. Das glaube ich dir. Aber das hört sich eigentlich gut an.
Aber ich finde, es ist so ein typischer Fall von, ich kriege irgendwie gleich Lust. Ich werde es jetzt auch auf meine Wunschliste packen. Ja, einfach mal vorsichtshalber. Ich werde es wahrscheinlich aber nie spielen, weil wenn ich schon höre, es wird nach 20 Stunden repetitiv, dann kommt da ja auch durchaus mit raus, das Spiel geht über 20 Stunden. Und ich glaube, über 20 Stunden wäre jetzt mein erster Eindruck, hätte ich damit wahrscheinlich keinen Spaß, da wäre es mir wahrscheinlich dann doch zu wild.
16,79 Euro ist mir viel zu teuer dafür. Und ich finde auch, nicht alle Spiele muss man gespielt haben. Es reicht manchmal auch aus, sich viele Spiele einfach nur anzusehen. Das als Tipp für euren Pile of Shame. Und das ist ein Spiel, das ich gerne in so einem Podcast behandle. Aber das werde ich nicht spielen, solange mir niemand Geld dafür gibt.
Ja, und da sind wir wieder in dieser Tretmühle Content-Erstellung. Das wird ja auch keiner gucken, wenn man dazu ein Video macht.
Ich will, wobei, das wäre eine interessante Social-Challenge. Versuch mal, ein Thumbnail zu machen, dass das hart geklickt wird. Da musst du, glaube ich, übelst cheaten.
Ja, also es ist generell, es fällt aber auf, egal welches Thumbnail du machst, egal wo du hier einen Screenshot machst, die Leute werden kurz hängen bleiben. Sie werden vielleicht angeekelt sofort wieder wegschauen, aber sie haben kurz hingeguckt.
Das ist der Punkt. Ich habe noch ein paar.
Aber interessant, da hast du jetzt aber echt, was hast du denn da für eine dicke Schaufel aus dem Keller geholt, um das zu finden? Das würde mich jetzt schon mal interessieren.
Ja, ich habe nämlich zwei Videos gefunden. Einmal von FGS, 8 Spiele Like Fallout aus dem letzten Jahr. Da habe ich zum Beispiel auch diverse andere gefunden. Zum Beispiel gibt es tatsächlich ein Fallout aus Deutschland, von dem ich noch nie gehört habe, nämlich Fall Last Days of Gaia. Das ist zum Beispiel auch in diesem Video, kann ich dir gerne zukommen lassen.
Ja, aber das gibt's gar nicht mehr auf Steam, ne? Nee, das ist, glaube ich,
Abandonware.
Ich habe bin da ja auch schon mal drüber gestolpert. Das ist natürlich super interessant, ne? Schöner wäre es natürlich dann, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn das dann auch in so einem postapokalyptischen Berlin oder so spielen würde. Also manchmal fehlt mir diese Perspektive. Es ist immer schön, finde ich, in Spielen auch mal Städte zu haben, die man vielleicht ein bisschen besser kennt und so. Und die vielleicht nicht schon 100 Mal genommen wurden, wie New York. Und gerade so diese mitteleuropäische Perspektive wird gar nicht so oft genommen. Und da sind wir jetzt übrigens wieder bei Atomfall.
Ja, sagte ich mir auch.
Dieses Nordenglische ist ja wieder super interessant. Also das Setting an sich ist super cool.
Das ist auch einer der wenigen Punkte, die ich loben kann. Gerade bitte gib mir nicht noch mal USA. Ich weiß ja, dieses Land, und da gibt es ganz viele Filme drüber. Die haben auch das Geld, ganz viele Filme über sich selbst zu drehen. Aber es gibt auch so viele andere coolen Flecken auf diesem Planeten. Also sorry, wir Deutschen werden immer auf Bayern reduziert, aber wenn Aliens uns kennenlernen würden oder unsere Kunst konsumieren würden, die würden auch denken, der gesamte Planet ist eigentlich USA. Das ist ja Schwachsinn. Nee, deswegen, Atomfall.
Survival-Horror auf dem Oktoberfest. Das wäre auch ein gutes Spiel. Das kann man sich irgendwie auch vorstellen.
Der Matze und seine Ideen immer. Und deswegen, ich bin auch offen für sowas. Atomfall macht da echt einen guten Pluspunkt durch seine Backsteinoptik und durch seine typischen britischen Kneipen. Das ist schon cool. Sie hätten nur gerne mehr damit machen können. Aber ja, 8 Games like Fallout, da war auch dieses Out of Gas mit drin. Da sind auch noch andere Dinge drin. Und ein anderes Spiel, ein anderes Video, das wieder 11 Trailer zusammenpackt, ähnlich wie bei Gothic, und man dann überlegen kann, ja, ist das denn wirklich Fallout? Das ist natürlich auch immer sehr, sehr witzig.
Die Antwort wird natürlich so gut wie immer sein, nein, das ist kein Fallout. Aber wir wissen, es klickt sich sehr gut, wenn ihr diese Videos
und
macht.
Vor allem, ne, schön, ich will unbedingt 11 zusammenbekommen, weil wenn ich nur 4 habe, ist das irgendwie scheiße. Aber der hat zum Beispiel in diesem Video auch Dying Light The Beast drin. Und da muss ich wieder sagen, nee, sorry, das ist wieder nur Postapokalypse. Und du kannst mir für Bioshock-Klone auch nicht nur Shooter nennen. Das würde auch keinen Sinn machen.
Ja, da wird man wird meistens bei der First Person landen, wo man irgendeine Knarre in der Hand hält, ne? Und ein bisschen düster ist. Das werden halt so die Schnittpunkte sein, wo die Leute die Gemeinsamkeiten erkennen. So was Kreatives, ne? Also jetzt hier bei der einen Liste ist irgendwie auf Platz 1 Outer Wilds. Na gut, ist auch wieder First Person. Das ist aber zumindest, denke ich mir, ja, vielleicht mal um die Ecke gedacht. Das finde ich dann schon mal interessant. Aber so diese naheliegenden Dinge sind oft gar nicht so naheliegend, wie man denkt. Wollen wir uns jetzt so eins angucken?
Oder nicht, so eine Liste? Wir können uns gerne mal Steam Peak angucken. Habe ich dir gerade zukommen lassen. Es ist immer super interessant, wie viele verschiedene Listen man bekommt. Und jedes Mal, wenn draufsteht.
Aber Steam Peak ist eine Megakatastrophe. Ich weiß nicht, ich bin da öfter interessant. Aber man muss Steam Peak jetzt für alle Leute da draußen, was ganz interessant ist, die haben einen unglaublichen Fokus auf Indie-Spiele. Man hat ja oft das Problem, wenn man jetzt online sucht, Spiele wie Gothic oder wie Fallout, scheißegal, dann kriegt man irgendwelche, keine Ahnung, Top-10-Listen von irgendwelchen großen Seiten, wo immer die gleichen Spiele genannt werden. Wenn man bei Steam Peak ist, stolpert man die ganze Zeit über Spiele, wo man denkt, habe ich noch nie gehört. Das ist auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite rutscht man halt auch auf einer Menge Rotz aus. So. Also ist auch wirklich viel Zeug drin, auch was noch gar nicht erschienen ist, das auch nie erscheinen wird, was einfach nur aufgeführt wird, weil es Indie ist. Die haben da so einen ganz krassen Indie-Fokus und das wollen die auch so haben. Fluch und Segen eigentlich beides. Ja, manchmal auch Segen tatsächlich.
Stichwortgeber, Matze, reagiere bitte auf Steam Peak. Oh, für Indie-Spiele ganz toll, aber eigentlich der letzte Rotz.
Ja, ist total schwierig, ja. Ich merke es gerade, ich habe ein total ambivalentes Verhältnis zu Steam Peak. Ich gehe immer mal wieder drauf, aber halt eher so, um bewusst Schrott zu finden. Also es ist so ein Kuriositätenkabinett, wo man mal so reinspazieren kann und dann nimmt man mal kurz was mit und lässt sich kurz unterhalten, kostenlos, und geht wieder raus, aber ist nichts für die Ewigkeit, was hängen bleibt meistens.
Rorschach-Tests mit dir müssen unglaublich unterhaltsam sein. Welche Gefühle sehen Sie, wenn Sie das sehen? Ich würde dich mal bitten, drüber zu gucken, weil plus 30 Spiele wie Fallout, da kann ich euch schon sagen, 90% werden da definitiv nicht zu passen. Was natürlich hier genannt wird, sind Fallout 2. Und ich würde dich mal drum bitten, mir zu sagen von den Screenshots, was dich noch am ehesten anspricht.
Von den, man muss jetzt mal fairerweise dazu sagen, das sind nicht 30 Spiele, das sind 871,
Verzeihung.
Ne, die man hier vorgeschlagen bekommt. Das ist Steam Peak, also die greifen mit der großen Hand in den Topf rein und werfen alles vor die Füße. Und wir reden jetzt von der ersten Seite.
Wir reden von der ersten Seite, genau. Wir reden nicht von der 200. Seite, genau.
Also was sofort auffällt, alles ist eigentlich aus der Top-Down-Ansicht. Ja. Fast alle Spiele sehen gleich aus. Wenn man jetzt fies wäre, könnte man sagen, auf den ersten Blick eine unglaubliche Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Spielen. Wenn ich jetzt was picken müsste, dann wäre es wahrscheinlich sogar gleich der erste Treffer hinter Fallout 2, nämlich
Encased.
Encased. Aha. Oder darunter Atom RPG Trudokrat.
Habe ich auch.
Das sieht auch ganz cool aus.
Habe ich auch vorbereitet.
Und Encased sagt mir auch was. Ich weiß nicht, ob es da auch bei dir klingelt, aber das ist jetzt nicht irgendwie so ganz klein. Das ist mir ein Begriff.
Bei mir wurde gerade Enshrouded abgerufen und das hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber so ein bisschen Encased, a Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG. Ja gut, das sind schon alles Treffer für Fallout. September 2021, 4000 Bewertungen, nicht schlecht und die meisten auch positiv.
Ja, größtenteils positiv, ja. Ist jetzt nicht herausragend. Aber es klingt auch schon mal interessant, ne? Ein taktisches Sci-Fi-Rollenspiel in einer alternativen Welt der 1970er Jahre.
Tolle Zeit.
In der ein gigantisches Objekt, die Kuppel in der Wüste, entdeckt wird. Klingt nach Wüste, ja, das hat natürlich auch gleich wieder so ein totales Fallout-Geschmäckle. Man wird irgendwie öde Weiten haben, durch die man sich bewegen muss und so weiter. Das sieht echt ganz cool aus. Das gefällt mir. Was auch ganz spannend ist, im Titel kriegt man auch wieder das Problem mit der Sichtbarkeit vorgehalten. Das hat man ja auch heutzutage öfter, dass Spiele ihr ganzes Genre mit in den Spieletitel nehmen. Encased, Sci-Fi Post-Apokalyptik RPG, weil sie halt wissen, sie werden nicht gesehen auf diesem Steam-Markt, wo jeden Tag 30 Spiele kommen. Und dann werfen die einfach alles gleich
mit. Am besten, wenn ich mein Spiel baue, ein Zelda-like. Das reicht schon.
Ja, ja, genau. Aber es ist auch echt, glaube ich, traurig. Ja, gesehen zu werden ist echt schwierig. Aber es wurde gesehen. Also man muss schon sagen, 4000 Rezensionen bei einem Spiel, das im Vollpreis zumindest 30 Euro kostet, das ist ein Indie-Erfolg.
Ich schau mal gerade.
Das kann man, glaube ich, schon sagen.
PS4. Ich würde das nämlich gerne mal auf der Konsole spielen und ich sehe gerade, nope, gibt es nicht. Schade.
Ja, 100% Computerrollenspiel.
Auch wenn es bei der GamePro tatsächlich in deren über das Spielseite angegeben ist. Das ist natürlich frech, aber das stimmt nicht. 78%.
Es hat zumindest 100% Controller-Support, deswegen wundert es mich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte jetzt, es ist halt vielleicht so taktisch, dass es mit Controller so frickelig und nervig wäre, dass sie es gar nicht erst für Konsolen rausbringen. Aber wenn es auf dem PC natürlich einen kompletten Controller-Support hat, würde man annehmen, dass es, wenn es so erfolgreich ist, auch irgendwann auf die Konsolen portiert würde. Aber da das Spiel jetzt auch schon 4 Jahre alt ist, ist damit jetzt nicht mehr unbedingt zu rechnen, wenn es jetzt noch nicht passiert.
Glaube ich auch nicht. Ne? Also wenn 2 Jahre vergehen, dann töppe ich immer noch auf einen Konsolenrelease, aber eigentlich deutlich später ist eher unrealistisch. Leute, ich kann euch versöhnen. Ich präsentiere euch nämlich auch ein Spiel von dieser Seite, das tatsächlich vor kurzem schon bei meinem Discord geteilt worden ist, vom lieben Deus. Wir haben hier noch Underrail aus dem Dezember 2015 und da können wir eine Brücke zum Metro schlagen, denn das ist ein rundenbasiertes Spiel in einer Postapokalypse, wo sich die Menschheit in die Metro zurückgezogen hat. Spricht dich das grafisch an, Matze?
Also hier haben wir jetzt ein bisschen rudimentäreren Pixel-Look, würde ich
nett
sagen.
Gesagt,
also das ist jetzt viel weniger realistisch als eben. Ja, hat schon ein bisschen so, also ich bin jetzt eher mit Nintendo-Konsolen aufgewachsen, weniger mit PCs. Mir kommen jetzt eher so Vergleiche mit NES-Spielen oder so in den Kopf, was natürlich nicht so gut passt, weil es da wenig Top-Down-Spiele gibt, aber es spricht mich schon an, weil ich halt irgendwie nostalgische Gefühle zu der Zeit habe, die es versucht optisch zu kopieren. Aber es ist natürlich jetzt nicht so schön wie das Spiel eben. Aber mir reicht sowas. Also wenn es am Ende vom Gameplay und von den Ideen mit guten Dingen daherkommt, dann reicht mir das vollkommen. Wie ist es bei dir?
Das sieht sehr komplex aus, ne? Und bei sowas Komplexen muss die Grafik mich immer noch zusätzlich einladen. Ja, die nostalgischen Gefühle habe ich auch irgendwie. Es ist aber alles super, die Schriftart ist super klein. Also da kommt die Oberflächlichkeit aus mir raus. Da bräuchte ich, glaube ich, 3 Gameplay-Videos, 2 Tests, die ich mir dazu angucken müsste und ein Video von dir, um das lieben zu lernen.
Ja, okay, das ist eher ein hartes Urteil. Das heißt eher nicht, weil warum sollte man das tun? Es gibt ja so viele andere Spiele, wo man das lieben lernt, vielleicht nicht so.
Damit,
oder nicht durch so eine harte Schule gehen
da
muss,
würde ich mir,
ihr es Spaß
da macht. Würde ich mir lieber noch so ein Essay angucken, der sich vor allem dieses Setting mal anguckt. Ne? Inwiefern hat dieses Spiel ganz viel mit seiner Metro gemacht? Das würde ich mir eher angucken, weil das würde ich nicht wegen der rundenbasierten Kämpfe spielen, sondern das ausschlaggebende Kriterium, dass wir uns das jetzt angesehen haben, war ja die Brücke zu Metro und Fallout. Und genau diesen Aspekt würde ich mir in diesem Spiel angucken wollen. Und das wäre es auch schon. Das würde ich nur deswegen mir angucken, das würde ich nur deswegen spielen, das würde ich nicht durchspielen. Nee, aber spannend.
Es soll auch 100 Stunden lang sein. So, also schon ziemlicher Brocken.
Für 14,79 €, was für ein lustiger Preis.
Ja, aber also klingt total fair.
Klingt fair.
Aber ist auch 10 Jahre alt, es war wahrscheinlich mal teurer.
Spannend, 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 spannend. Ich hätte noch was, aber ich gebe den Ball erstmal wieder zurück an dich.
Boah, ich finde es ehrlich gesagt jetzt schon schwer. Also wir sind jetzt wirklich schon in dem Bereich. Ich würde total gern eigentlich noch mal auf die erste Person irgendwie zurückkommen. Ich würde total gern noch mal ein Spiel sehen, das wirklich versucht, die modernen Fallouts zu kopieren. Aber davon hat man hier genau nichts. Also wirklich ist kein einziges
dann
dabei.
Dann bitte ich dich mit mir in dieses Video hier reinzuschauen. Math Chief, 800.000 Abonnenten, Best of Gaming, vor einem Monat veröffentlicht, also dafür, dass die Person 800.000 Abos hat, aber da nur 5.000 Aufrufe auf diesem Video, ist das ziemlich krass. Aber gut, ich will nicht, ich habe es ja nur angemacht.
800.000 Abonnenten.
Und der hat aber nur fast 6.000 Aufrufe auf diesem Video. Das ist irgendwie krass, finde ich.
Wahnsinn. Aber das ist eh sowas, ne? Viele Leute, die sich mit YouTube nicht auskennen, auch Leute, die ich treffe, fragen immer, wie viele Abonnenten hast du? Aber wichtig sind ja die Aufrufzahlen. Das merkt man immer an so Kanälen, die irgendwann wahrscheinlich vor 15 Jahren mit Let's Plays Vorreiter waren und dann irgendwann so abstinken. Das sieht man ganz oft. Das ist schon krass. Wie kann das sein? 800.000. Und das ist ja auch ein populäres Thema, das er hier behandelt. Games wie Fallout.
Aber ne, da müsste man sich wieder fragen, war Fallout zu weit hinten im Titel? Ich habe irgendwie das Gefühl, man müsste es weiter vorne packen. Er hat es auch schön groß geschrieben. Aber diese Seite sieht halt, dieser Titel würde mich jetzt nicht ansprechen, aber ich glaube, SEO-technisch sollte der eigentlich gut funktionieren, tut er aber nicht.
Ja, absolut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Ich glaube, das sind interessante Sachen dabei.
Ich habe mir immer schon so ein bisschen durchgeguckt. Also wie gesagt, hier ist auch Dying Light the Beast mit drin. Das würde ich nicht zu Fallout zählen. Aber wenn ich dir was empfehlen darf, dann würde ich dich bitten, mal dir Forest Rains anzusehen. Das ist das drittletzte in diesem Trailer. Mhm. Und ist in einem postapokalyptischen Paris. Mhm.
Ja, und das interessant, geil. interessant. Okay, das ist ja, wo kommt das denn her? Warum habe ich davon noch nie gehört? Das sieht jetzt ja auch vom Produktionsbudget nicht nach Hinterstübchen aus, sondern schon nach richtigem Studio.
VG Entertainment, ich gucke mir auch gerade die Steam-Seite dazu an, ist noch nicht mal angekündigt. Da frage ich mich, ne, welche Trailer-Rotation habe ich verpasst, dass ich das nicht gesehen habe?
Ah, das ist noch nicht draußen.
Noch nicht mal angekündigt. Okay. Also noch nicht mal.
Noch nicht mal. Okay, das heißt, ja, man weiß auch nicht, ob es kommt. Das ist, was hier natürlich Alarmsignal hoch 1000 ist. Es hat noch keinen Publisher. Wenn ein Spiel so ambitioniert aussieht und es kommt von einem Studio, das bisher, ich gehe mal drauf, noch kein Spiel gemacht hat, dann ist, also da gehen bei mir die Alarmglocken an. Das könnte natürlich auch so ein komplett überambitioniertes Ding sein, das höchstwahrscheinlich nicht erscheint. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich würde es auch gerne, denn es sieht interessant aus. Man bewegt sich hier, wobei es ist eine seltsame Mischung. Ne? Also man bewegt sich hier teilweise durch Straßenzüge, die wirklich an das reale Paris erinnern. Man hat diese schönen Altbauten und man hat kleine Cafés und überall sind aber auch Autos, die verrosten und zerbeult auf der Straße rumliegen. Aber gleichzeitig hat man auch so Dungeons, würde ich fast sagen, die märchenhaft wirken, wo ja, so ganz krasse, unnatürliche Wurzeln in unnatürlichen Farben sprießen und sowas. Also es hat so eine Mischung aus Fantasy und Postapokalypse, würde ich sagen, im Grafikdesign. Schwer greifbar für mich auch. Es hat auch ganz viel diese Töne, die ich nicht so mag. Ich glaube, da hatten wir es auch schon mal rüber, diese Krähen-Lila- und Rosa-Töne, die man heutzutage sehr oft in Spielen sieht.
Rorschach-Test mit Matze, reagieren Sie auf diese Farbe?
Grrr. Ja, ist ein bisschen grrr, weil es so zu viel einfach davon gibt gerade. Es ist so ein Trend.
Weißt du, woran ich denken muss? Ich weiß nicht, ob der Film von Alex Garland Auslöschung dir ein Begriff ist.
Nee,
gar nicht. Ist ein Horrorfilm tatsächlich mit der Natalie Portman, die als Wissenschaftlerin in einen überwucherten Bereich reingeschickt werden muss, wo alles mutiert, was sich in diesem Bereich begibt, also Tiere und Menschen. Und das sieht wirklich aus, als würde Alex Garland hier hinter sitzen. Ich bin vom Gegnerdesign, also man sieht einmal so einen Soldaten, der so ein bisschen aussieht mehr wie ein Baum. Also das finde ich irgendwie interessant, weil seine Uniform sieht aus, als sei sie aus Holz, aber man erkennt noch, dass es eine Uniform ist. Also typische Armeeuniform. Ah, ich bin ja ein bisschen angetan, ne?
Ja, wobei, wie gesagt, ja. Die Wahrscheinlichkeit so groß ist, dass wir das nie sehen werden, ne?
Aber ist Gaming nicht auch dazu da, mal zu träumen?
Genau, absolut, absolut.
Und mit unseren Träumen und Gefühlen zu spielen, bin ich nicht dafür Gamer geworden.
Dafür sind die Vorab-Trailer auf jeden Fall da.
Um mit meinen Gefühlen zu spielen.
Sieht meistens besser aus, als es letztlich ist. Ja. Ne?
Manche Spiele hätten auch Trailer bleiben sollen, siehe Biomutant, wobei ich nicht weiß, ob du das kennst.
Doch, das sagt mir was. Das ist halt so ein krasses Story-Spiel, ne? Oder bin ich jetzt so ein bisschen...
Biomutant? Ja, es hat eine...
Ja, das ist was
Star Wars anderes. Und Waschbär.
Das war das, was so gehypt wurde mit dem Tier.
Ja, der Waschbär.
Am Ende war es total generisch.
Das war Action. Oh, dieses Spiel hätte nur ein Trailer bleiben sollen.
Das haben so ziemlich alle gesagt bei dem Spiel. Das war ja ein unglaublicher Hype. Ich glaube, das war auch THQ. Und die haben dann auch aufgrund des Hypes, den die Optik ausgelöst hat, auch diese Entwicklungszeit noch mal enorm verlängert, weil sie, glaube ich, selber wussten, das ist zu groß geworden für das, was das Spiel letztlich kann. Aber sie haben es dann auch nicht mehr geschafft, das Ding richtig aufs Gleis zu heben. Es war dann doch einfach, glaube ich, zu gut präsentiert worden. Und das ist ja auch mega enttäuschend, ne? Darfst du auch nicht machen. Deine Trailer dürfen nicht zu gut sein. Ja,
aber vor allem, was ich mir bei Remedy immer denke, die machen so geile, sie haben so geile Ideen für Serien, machen aber dann Spiele, wo ich mir denke, warum hat THQ Nordic sich nicht überlegt, lass uns doch einen Film daraus machen. Den zeigen wir dann im Kino oder wir machen eine Serie daraus. Also gerade bei diesen Menschen, die diese Trailer herstellen, ich glaube, da liegt viel Potenzial, nicht erst das Spiel zu machen und dann daraus einen Film zu machen, sondern macht doch aus eurem Spiel sofort einen Film.
Ja, auf jeden Fall. Sollen sie ruhig mal machen.
Jetzt müsst ihr mich in den Credits erwähnen, weil das meine Idee war. Mai 2021 sehe ich gerade auf der Steam-Seite, aber ich bin ja schockiert. 685 deutsche Bewertungen. Ach du Scheiße.
Wo bist du
gerade? Auf der Steam-Seite von Biomutant und ich bin schockiert, dass hier deutsche Rezensionen nur gezählt werden.
Das Problem hatte ich auch neulich.
Warum macht ihr das?
Ja, ich habe auch jetzt hier nur deutsche Rezensionen.
19.000 Rezensionen, okay.
Und ich dachte, das hätte was damit zu tun, dass ich irgendwie die Steam-Sprache aus Versehen vielleicht auf Deutsch umgestellt habe.
Weißt du, was sein kann?
Aber es ist dann nur bei manchen Spielen so, bei anderen nicht. Ist super seltsam.
Rezensionen Deutsch größtenteils positiv. Kann man Steam bestechen, dass man vielleicht manche Rezensionen verschwinden lässt oder dass sie hier nicht angezeigt werden? Es sieht halt total...
Auf jeden Fall ist es für dich auch was du jetzt mit Fallout auch nochmal aus der Schublade gezogen hast, weil immerhin Postapokalypse, oder bist du gerade zufällig auf Biomutant?
Ja, wir hatten gerade, also da auch den Abschweifungsbaum nachzuvollziehen, wie wir da falsch abgebogen sind oder richtig. Ehrlich gesagt ist das ja gar nicht mal so, also falsch ist es ja nicht, es ist Postapokalypse und es ist abgedreht. So, und wenn das jetzt auch noch Spaß machen würde, dann hätten wir Fallout, aber das macht keinen Spaß.
Ja,
genau.
Aber was ganz interessant ist, eigentlich haben sie mit den Trailern und der Begeisterung, die darauf gefolgt ist, schon so ein Stimmungsbild von der Spielerschaft bekommen. Jetzt könnte eigentlich irgendjemand Ambitionierteres oder Besseres daherkommen und quasi sowas Ähnliches machen in gut und hätte damit wahrscheinlich voll die Fanbase. Weil es gibt ja anscheinend, das ist ja in diesem Hype rausgekommen, irgendwie ein Bedürfnis nach nach solcher Art Spiel. Und sie haben es dann halt einfach in den Sand gesetzt.
Ja, Matze, dann machen wir als nächstes Biomutant-Klone als Folge.
Ja, aber wir merken jetzt auch gerade schon, Fallout-Klone ist ein unglaublich dünnes Feld. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auf dem Acker wächst nichts. habe ich das Gefühl, ne? Das ist alles so, ah, nee, irgendwie doch nicht. Zumindest sobald man sich natürlich von der isometrischen Ansicht verabschiedet, ganz wichtig.
Das ist, ne, es ist ja auch irgendwie, Spiele, die solche Meisterwerke sind, sind halt auch eigenständig. Das sollte einen nicht wundern, dass die schwierig zu sind zu klonen, weil sie halt irgendwie auch unique und eigenständig sind. Und wenn du sie klonen möchtest, müsstest du eigentlich ein neues Fallout machen, ne? Aber ich glaube auch, wenn wir lange Zeit auf noch ein Fallout 5 warten müssen, dann nehmen wir auch Spiele, die so ähnlich sind. Dann nehmen wir auch zweite Ware. Die vielleicht ja sogar auch interessant, also Outer Gas hätte ich ja nie entdeckt. Ich bin aber ehrlich gesagt von allen Spielen, die wir uns gerade jetzt angesehen haben, bin ich noch von Forest Rains am angetanzten, auch wenn du schon sagst, ja, wird das denn jemals kommen? Ich würde dich noch darum bitten, dir mal Minsk anzugucken.
Minsk?
Minsk. M.I.S.K.
Okay, sind wir dann jetzt ja, okay, hier sind wir jetzt in der dritten Person. Man spielt einen Roboter, der sich durch die Postapokalypse durchballert. So sieht das aus. Das, ja, sieht, boah, ist schwer greifbar für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist so zwischen ambitioniert, aber doch auch ein bisschen billig. Ist hier alles drin. Aber die grundsätzliche Atmosphäre, sich durch zerbombte Städte zu bewegen, in dem Fall sogar als Roboter, also man ist nicht mal mehr ein Überlebender, sondern man ist eine überlebende Maschine, ist von der Fantasie und von der Idee auf jeden Fall etwas, was ich insgesamt interessant finde. Ich gehe jetzt
Wall-E, das Spiel.
Auf die Steam-Seite. Da haben wir das gleiche Problem. Ja, bevorstehende Ankündigung, kein Publisher, das Studio hat bisher noch kein Spiel gemacht. Ja, das sind so viele, viele, viele Red Flags, die da so ein bisschen rauskommen. Aber es hat so eine Trübnis, die ich noch akzeptieren kann, die ich sogar interessant finde. Wie geht's dir damit?
Ich finde, es ist Wall-E das Spiel. Ne? Der Letzte räumt die Erde auf. Ich finde das als Charakter mal super interessant. Vor allem, dann könnte man nämlich auch sterben und einfach in neues Ich verpflanzt werden. Ist für mich abgedreht genug, dass ich sagen könnte, damit könnte man auch mal eine Fallout-Geschichte machen. Also gut, du hast in Fallout 4 diese Synth-Thematik, ne? Das wird auch, glaube ich, nie letztendlich geklärt, ob man selber ein Synth sein kann oder so. Aber sowas fände ich interessant, muss ich sagen. Also ja, natürlich alle Alarmleuchten, aber das Klone-Format geht ja auch immer darum, was wäre, wenn und könnte das denn ein Fallout, eine Fallout-Alternative sein? Würde ich mir angucken, wenn es denn dann mal rauskommen würde.
Ja, und das ist so ein typischer Fall von, kann sich nur ein kleineres Studio trauen, ne? Weil große Studios würden uns, glaube ich, keinen Roboter spielen lassen, weil da so ein bisschen die Möglichkeit fehlt, sich mit der Figur zu identifizieren. Und diesen grundsätzlichen Ansatz, jetzt einfach mal zu sagen, man ist ein Roboter nach der Postapokalypse, ist erfrischend.
Erinnerst du dich, bei Assassin's Creed Unity haben sie sich ja so dämlich angestellt, Ubisoft, weil man gefragt hatte, warum können wir die Frau in diesem Spiel nicht spielen, die Antagonistin auf der Templar-Seite? Und die vorgezogene Antwort war, ja, ihre Haare sind so schwer zu designen, deswegen dürfen wir sie nicht spielen. Und Jahre später hieß es mal, ja, die meisten Leute können sich ja mit ihr nicht identifizieren. Wo ich mir denke, ja klar, in eurem scheiß AAA-Spiel müssen wir nur Männer spielen, weil, ja, ignoriert.
Ja, das ist ein ganz großes Thema und haben sie sich ja am Ende auch nie getraut aufzulösen, obwohl sie ja zum Beispiel Odyssey komplett für eine Frau geschrieben hatten, haben sie da auch noch einen männlichen Charakter reingebracht, ne? Weil sie der Meinung sind, damit verkauft man mehr. Aber damit haben sie auch ein bisschen die künstlerische Vision verraten und das finde ich viel schlimmer.
Bei Shadows so. Muss man fairerweise sagen, da sind sie konsequent geblieben, dass die Charaktere so sind, wie sie sind. Da kannst du nicht die Geschlechter durchwechseln. Ne? Das ist, Ubisoft, du näherst dich so langsam irgendetwas Gutem vielleicht.
Ja, ja, sie einfach mal was trauen. Aber das konnte Ubisoft noch nie, finde ich. Auch alles, wo sie so im Grunde dabei waren, politische Themen aufzumachen, wie in Far Cry 5 oder sowas, ist das alles in so einem Sülz-Schrott versandet. Also, dass man immer dachte, oh, ihr hattet die Möglichkeit, jetzt mal wirklich realpolitische Themen so ein bisschen zu persiflieren oder zu überspitzen. Und ihr macht einfach nichts daraus. Ihr macht wieder irgendeinen generischen Scheiß. Und das fand ich immer total schade, weil sie auch in den Trailern ja auch immer schon so ein bisschen Ankündigungen gemacht haben. Oder auch Watch Dogs oder so. Hätte man ja auch so Überwachungsstaat nochmal auf eine coole Art irgendwie auf die Schippe nehmen können. Und das haben sie sich nie getraut. Aber das ist halt immer so dieser Verwertungszwang, ne? Also sie müssen es so und so oft verkaufen. Und dieser AAA-Bereich passt nicht zu mutig sein. Und da können sich nur ganz wenige was erlauben. Da wären wir jetzt wieder bei Baldur's Gate, Red Dead Redemption und so weiter. Ja. Aber und dann auch, finde ich mal, was gewagt wird.
Aber dann ist es halt, also es ist Fallout anscheinend auch ein so mutiges Spiel, dass sich das eigentlich heutzutage kein AAA-Studio mehr leisten sollte, lohnen könnte, sind wir da eher auf die Indies angewiesen. Und es ist ja auch eine interessante Frage, ist zum Beispiel so ein Skyrim 6 nicht jetzt schon im Untergang geweiht, weil das einfach nicht alle Erwartungen erfüllen kann oder am Ende so identitätslos ist, dass es wieder niemandem Spaß macht? Also werden Bethesda Games irgendwann ähnlich wie Assassin's Creed werden, was man ja schon Starfield unterstellt hat, weil dieses Spiel ja alles enthalten hat, nur oft keinen Spaß. Bin ich gespannt, ob wir, wenn wir gute Fallout-Sachen suchen, dann wahrscheinlich eher im Indie-Sektor suchen müssen oder halt in die Vergangenheit reisen müssen. Ich finde Fallout so gesellschaftlich interessant, spannend, dass ich auch nie, also wir werden es nie erleben, dass Ubisoft ein Fallout-Spiel machen wird.
Hoffentlich.
Oh boah, das wäre spannend. Nee, aber ja, ich fühle das alles, was mit Ubisoft meint ist und diese Stelle in Far Cry 5, wenn der Prophet sagt, ja, liest du denn nicht die Nachrichten? Und ich mir denke, okay, jetzt mach ein Statement. Nee, das war der einzige Satz dazu, wo ich denke, ach komm.
Andererseits verkaufen sie ja gerade alle ihre Spiele so schlecht, dass vielleicht der Mut der Verzweiflung sie dazu bringt, mutig zu sein. Ne? Vielleicht ist das jetzt gerade auch so ein Moment, die stehen ja an so einer Schwelle, wo sie mal verrückte Dinge ausprobieren könnten. Würde man jetzt so meinen, als Laie, der sich überhaupt nicht damit auskennt, wie man sich wirtschaftlich sinnvoll verhält. Aber das würde ich mir zumindest wünschen.
Ist Ubisoft der Teenager, der jetzt um seine Versetzung kämpfen muss und dann einfach mal wieder anfangen muss, kreativ zu werden? Braucht Ubisoft die Angst der Verzweiflung?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass große Unternehmen die brauchen ja irgendeinen Schuss vor den Bug, ne, damit da mal wieder was anders läuft.
Aber ich habe immer die Befürchtung,
ich würde es mir so wünschen.
Ich habe immer die Befürchtung, weißt du, die opfern dann erstmal ihre eigenen Mitarbeitenden, die kündigen die dann erstmal, bevor die irgendwie mal umschwenken, ne? Wir brauchen mehr Live-Service-Games, aber die verkaufen sich nicht gut, du bist gefeuert. Wir brauchen mehr Live-Service-Games, ja, aber die verkaufen sich immer noch nicht gut, du bist gefeuert.
Ja, es ist wirklich, es ist furchtbar. Und jetzt ist jetzt noch ein kurzes Abschweifen, ja, aber ich will jetzt noch, dass wir kurz gucken, was ist eigentlich von Ubisoft, wenn man jetzt bei Steam auf die Ubisoft-Seite geht? Welche Spiele sind eigentlich angekündigt? Was kommt denn da überhaupt in nächster Zeit? Es ist unglaublich ruhig geworden um Ubisoft. Kommt nur mir das so vor?
Nee, da kommt gar nichts.
Die hängen doch schon am Schlauch. Das ist jetzt schon für Ubisoft-Verhältnisse ist es ja Indie, was da kommt. Die haben ja gar keine großen Releases mehr. Die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was sie machen sollen.
Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen quantitativ und qualitativ. Shadows verkauft sich natürlich nach wie vor sehr gut. Das verkauft sich nicht so gut wie in Valhalla, was in der Pandemie natürlich total eingeschlagen hat. Assassin's Creed ist weiterhin super stark. Sind ein paar Anteile an Tencent verkauft worden. Jetzt ist interessant, wie die sich nochmal einflusstechnisch da benehmen werden. Wir wissen, dass ein Division 3 kommt. Wir wissen, dass ein Far Cry 7 kommt. Wir wissen, dass noch diverse Assassin's Creed-Spiele kommen werden. Alleine Assassin's Creed Hexe. Da kommt noch divers was, aber da kommt erstmal nichts Neues. Also sowas wie Watch Dogs werden die nicht nochmal produzieren.
Nee, oder eine neue Reihe.
Nee, das werden die auf keinen Fall machen.
Anstoßen oder. Aber auch diese alten Reihen sind alle auf dem absteigenden Ast. Far Cry, Assassin's Creed auch, würde ich sagen, von Verkaufszahlen. Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt bei Shadows nicht so verfolgt, aber auf jeden Fall war das kein Gassenhauer.
Das
ist mir schon auch aufgefallen.
Nee, war es nicht.
Aber ist bestimmt noch ein Plusgeschäft, ist einfach die größte Marke, die sie
richtig
haben. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was für dieses Jahr und nächstes Jahr angekündigt ist, dann ist da noch gar nichts. Also da ist jetzt ein Anno. Heroes of Might and Magic und sowas, halt wirklich total Nische. Wenn man überlegt, was die da teilweise rausgepresst haben, ein paar Jahre lang, ist es schon interessant zu sehen, wie sehr sie jetzt irgendwie darauf bedacht sind, vielleicht auch gerade wieder eine Linie zu finden, die sie verfolgen können.
Ich tippe mit dir, sie werden Assassin's Creed erstmal als Live-Service-Game testen und dann werden sie wahrscheinlich wieder umdenken müssen. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, ich bin bei vielen Entwicklern gerade ein bisschen überfragt, aber ich glaube, die lassen sich auch gerade alle nicht in die Karten schauen, weil man halt versucht, seinen Release schön vor GTA 6 oder hinter GTA 6 zu setzen. Also niemand traut sich im Mai irgendwas zu veröffentlichen.
Ja. Nee. Und wirst du GTA 6 für 100 Euro kaufen?
Pass auf. Chronos Unknown Dawn ist jetzt erschienen von Bloober Team. Das einzige Dead Space, das wir noch jemals bekommen werden, weil die Originalmenschen nichts mehr machen werden, weil EA Nein gesagt hat. Ich habe keinen Key bekommen und damit werde ich dieses Spiel nicht behandeln. Das ist meine goldene Regel. Ich gebe nie mehr als 30 Euro für Spiele aus, wenn ich schon meine Seele diesem Medium verschrieben habe. Wenn ich keinen Test zu GTA 6 schreibe und auch keinen Key bekomme, werde ich GTA 6 nicht behandeln und auch nicht spielen. Mhm. Das ist meine Regel.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, für das Spiel einen Key zu bekommen. Bin ich auch sehr gespannt, ob ich da irgendwie rankomme.
Ist 2K? 2K sind die schlimmsten Keygaver überhaupt. Also nichts gegen 2K, aber es ist einfach so, dass die da sehr, sehr super sparsam mit umgehen. Das hat sich allein jetzt schon bei Mafia gezeigt. Und auch bei Borderlands 4 aktuell.
Ja.
2K.
Ich habe ja auch keinen bekommen bei Mafia.
Nee, nee. Also 2K gibt nur den obersten 10%, sonst gar keinem. Nee, 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 nee. Da ist 2K 2K. Nichtsdestotrotz, The Four Last Days of Gaia, das eine dieser Videos auftauchte. Ich find's immer cool, wenn Deutschland auch mal was ausprobiert hat, vor Dutzenden von Jahren. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus, gerade wenn es Echtzeitkämpfe sind und nicht rundenbasierte Sachen. Das ist das Einzige, was mich bei Fallout vor allem immer gestört hat, in den älteren Teilen. Sieht spannend aus.
Ja, das ist halt immer. Ja, es sieht schon spannend aus, wenn man es sieht, aber man fragt sich halt auch, wenn ein Spiel von damals einen Metascore von, keine Ahnung, paar 50 oder so bekommen hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es heute noch Spaß macht. Ich bin dann auch gerne auf diesen Abandonware-Seiten und denke mir, ja, soll ich mir das mal runterladen? Allein, weil es halt so ein deutsches Minispiel von einst ist, das irgendwie überambitioniert wirkt. Aber wahrscheinlich, ja, warst genau das, überambitionieren.
Weißt du, bei manchen Spielen denke ich mir, manche Spiele machen mir Spaß und manche Spiele können mir eine gute Story einbringen, die ich dann entweder an Magazine verkaufe oder wozu man ein Video machen kann. Also zweite Unterhaltungswerte. Ne? Das haben wir letztens ja auch bei Helmut in der Garage festgestellt. Dessen Gothic-Spiele sind furchtbar, aber man kann tolle Videos darüber machen.
Das stimmt, ja. Und das ist da natürlich auch so, ne? Wenn man allein diesen Aufhänger hat, die Fallout-Klon von 2002 aus Berlin oder so. Das ist ja schon mal erstmal was irgendwie Interessantes, wo Leute aufmerksam werden.
Würde ich mir lieber durchlesen als irgendwas zu GTA 6.
Und vor allem wirst du seltener lesen.
Richtig.
GTA 6 ist ja jetzt schon so, dass eine kleine Übermüdung sich einschleicht. Und ich glaube, so um den Release rum wird das ein unglaubliches YouTube-Massaker werden da. Und da wird auch jeder mit noch krasseren Schlagzeilen versuchen, die Aufmerksamkeit auf seinen Content zu lenken. Ich werde da schon ein bisschen, ich bin jetzt schon angeekelt, wenn ich nur an die ganzen Clickbait-Artikel denke, die da kommen werden.
Dann müssen wir bald da halt Urlaub machen und dürfen nicht mehr ins Internet, ne? Aber nichtsdestotrotz, du machst ja ein Video zu GTA 3, bin ich sehr gespannt drauf. Genau. Es gibt sehr interessante GTA Spiel. Es gibt übrigens auch sehr interessante GTA-Klone, manche von denen nie erschienen sind, aber es gibt trotzdem Gameplay-Material dazu. Also als man damals versucht hat, Rockstar auf jeden Preis zu, um jeden Preis zu kopieren, dazu wird auch noch eine Folge kommen. Ausbeute Fallout, muss ich sagen, ich bin ähnlich so ein bisschen, weiß ich nicht, enttäuscht oder am Hungern, dass wir gar nicht so viel gefunden haben.
Nee, das war jetzt echt ein bisschen Ebbe. Ich glaube, es wäre noch mal was anderes, wenn wir so Fallout 1 und 2 Hardliner. Ich glaube, was das angeht, sieht es wirklich, wie gesagt, viel besser aus. Aber das war jetzt echt nix. Also mir fällt jetzt eigentlich immer noch kein einziges Spiel ein, auf das ich jetzt Lust hätte, das was mit Fallout irgendwie zu tun hat.
Und damit rette ich euch jetzt den Tag, weil damit schließt sich der Kreis. Eine Hoffnung, eine deutsche Fallout-Hoffnung existiert tatsächlich nämlich. Und zwar Death Trash, toter Müll von Crafting Legends, aktuell noch im Early Access. Und das orientiert sich an den alten Fallout-Teilen, liefert aber Echtzeitkämpfe und laut dem Entwickler, der hier sogar schon mal zu Gast war, wird da die letzte Erweiterung Anfang nächsten Jahres kommen oder Ende diesen Jahres und dann wird das wahrscheinlich sogar mal full released. Und mit dem, was bisher schon da ist, hatte ich echt viel Spaß gehabt.
Ja, ich finde diesen Gedanken, dass man diese Pixelgrafik hat, diese Top-Down-Ansicht, so ein Fallout-eskes Spiel, aber dazu Echtzeitkämpfe, finde ich super attraktiv. Ne, das erinnert auch ein bisschen an Torvar, vom Artstyle, finde ich extrem. Also so was Torvar für Gothic ist, könnte das für Fallout sein. Und durch die Echtzeit balanciert es ja auch so ein bisschen auf einem Grat zwischen den Neuen und den Alten.
Richtig. Und das ist ja, das könnte ja alle Zielgruppen gleichzeitig vereinen, bis auf die Leute, die da super Grafik haben wollen. Und ich glaube, das ist der einzige Pluspunkt, den Fallout 4 für mich überhaupt hatte, weil Dialoge waren nervig, es war irgendwie mehr Minecraft, bau dein Dorf auf und alle Quests waren super langweilig. Aber Aussehen, also gerade in so eine Power-Rüstung zu steigen in Fallout 4, das ist in der das ist in dem Teil am besten. Ja, das stimmt.
Also das werde ich auf jeden Fall beobachten, das Spiel. Ich bin leider jemand, der nicht so gerne Spiele aus dem Early Access spielt. Ich warte immer gerne bis zum Full Release, weil wenn ich sie im Early Access anspiele, dann spiele ich sie später nicht mehr, wenn sie wirklich draußen sind, wenn sie eigentlich dann besser sein sollten. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer zu warten, was teilweise heutzutage auch schwierig ist, weil Spiele sind oft sehr lange im Early Access. Aber ich freue mich sehr darauf, wenn das nächstes Jahr dann als Full Release rauskommt, weil das sieht sehr geil aus. Danke jetzt nochmal fürs Draufschubsen. Ja.
Ihr wisst doch, es gibt in jeder Klone-Folge am Ende auch eine Rettung, egal wie enttäuschend sie ausgehen mag. Wie gesagt, dazu habe ich schon mal einen Podcast gemacht mit der Person, dessen Arbeit verfolge ich tatsächlich aktiv. Der entwickelt sogar hier in Berlin. Und was ich daran cool finde, Death Trash ist mehr so eine, diese Gesellschaft, die da überlebt hat, ist einfach nur eklig. Also es gibt da Kotzwettbewerbe und es gibt da einfach super, alle Menschen sind Gaga. Und es gibt so ultra unnötige Quests und alles ist super eklig. Und irgendwie ist da Cthulhu auch mit drin und deswegen mag ich es natürlich dann noch mehr. Das ist vielversprechend, sage ich dir. Und ich könnte noch diverse andere Mechaniken aufzählen, dass ihr quasi von einem Ort zum anderen reist und dann auf einer Reisekarte eben seht, wie ihr reist. Und dann können plötzlich Kämpfe getriggert werden. Aber die können jederzeit passieren oder Zufallsbegegnungen. Da steckt so viel Gutes drin. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich da nicht mehr weiterspielen konnte. Jetzt sind schon diverse neue Inhalte drin, auch neue Städte und so. Ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich gebe dem Ganzen einfach noch mal einen Run. Aber ja, nee, das soll endlich mal voll releasen.
Aber es dauert noch, so wie das aussieht.
Ein bisschen noch.
Ich habe jetzt im Juni geschrieben, dass sie 50% der für den Early Access geplanten Arbeiten abgeschlossen haben. Und wenn man überlegt, dass sie seit 4 Jahren im Early Access
sind. Ist halt nur eine Person. Oho. Ist halt nur eine Person dahinter.
Wahnsinn.
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 Wahnsinn. Ja.
Gut, das war heute echt, da sind wir mit der Spitzhacke in die Erzmine und haben aber auch echt nur ein bisschen Kohle rausgeholt, ne? Schade.
Ja, aber für Getränke in der Bar wird's reichen.
Ja, immerhin.
Immerhin. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir nochmal weitere Fallout-Spiele drankommen?
Sehr, sehr hoch. Also ich mag Fallout. Ich hatte bisher mit allen Teilen meinen Spaß. Die Frage ist halt nur, ob ich mich eher demnächst dann halt an Teil 1 setze oder an Fallout 76. Es ist auch sowas, was ich schon lange vor mir herschiebe, wo ich mir denke, das ist so schlecht bewertet, so schlecht kann es doch gar nicht sein. Vor allem ist es ja auch über die Jahre noch so ein bisschen gewachsen und geupdatet worden. Vielleicht ist es ja gar nicht so mies, denke ich mir immer. Nur um mich dann wahrscheinlich enttäuschen zu lassen, aber ich habe Lust drauf. Wie gesagt, wenn die Fallout-Serie kommt Ende des Jahres, dann werde ich mich mal wieder an Fallout-Teil setzen.
Das macht mich bei dir neugierig, weil ja, du bist kein RTS-Mensch und da bist du vehement hinter, das jedes Mal zu sagen, aber ich könnte dich auch multiplayer-technisch überhaupt nicht einschätzen.
Naja, das ist ja so ein Multiplayer, den man nicht so wirklich multi spielen muss, ne? Also ich glaube, Fallout 76 lässt sich auch als Singleplayer ganz gut spielen.
Ja, aber du wirst
dieser klassische Multiplayer-Typ bin ich gar nicht tatsächlich. Ich mag schon diese abgeschlossene Erfahrung. Ich bin jemand, der das eher wie so ein Buch begreift, oft das Spielen. Ich habe gern so eine Geschichte oder viele kleine Geschichten, die sich so entwickeln und am Ende ist aber auch irgendwann die letzte Seite gelesen und dann setze ich mich an ein neues. So dieses mich gefangen nehmen lassen von so einem Spiel habe ich gar nicht mehr. Das hat mir auch zu viel Lebenszeit gekostet früher.
Die hättest du lieben gerne zurück. Dann habe ich aber auch nur noch eine Frage. Du baust in Fallout 76 an deiner Basis und ein fremder Spieler wird sich dir nähern. Und das kannst du natürlich nicht verhindern, weil es ein Multiplayer-Spiel ist. Wie verhältst du dich, Matze?
Ich renn weg.
Er hätte ihn töten können, er hätte mit ihm reden können. Matze lässt einfach sein Camp links liegen und baut einfach nirgendwo ein neues auf. Ja.
Hilfe Menschen, ja.
Matze-Style. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ja, so unvorhersehbar ist natürlich auch Fallout. Man weiß nie, in welche Richtung das eskaliert. Man denkt sich nachher so, ups. Gut, dass es nur ein Videospiel ist. Nee, vielen, vielen Dank, Matze. Das war eine super schwierige Suche, aber nichtsdestotrotz waren wir irgendwie erfolgreich. Vielen Dank. Komm gerne wieder. Wir müssen auch genauso noch weiter talken in unserem Talk-Talk-Talk-Format.
Talk-Talk-Talk, ja, genau. Stimmt, das liegt auch schon eine Weile jetzt auf der Strecke.
Da produzieren wir zeitnah wieder was Neues. Nee, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf weitere Videos bei dir. Ich freue mich auf weitere Podcasts mit dir.
Dito, dito.
Alles klar. Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ihr wisst, den Kram könnt ihr auch auf Spotify genießen. Auf YouTube kriegt ihr Trailer-Material. Abschweifung kriegt ihr bei beiden Kanälen oder Plattformen. Bonus-Content, ihr wisst es, ne, Analysen, Reportagen, Interviews, alles, was ihr wollt. Alle Leute, die hinter Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, Krieg bleibt immer gleich und nach Klone suchen bleibt immer schwer. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.
Tschüss.